Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Schon das Drehbuch zur Serie John Sugar soll so vielversprechend gewesen sein, dass sich die Streamingdienste einen regelrechten Bieterkampf darum geliefert haben, wer letztlich produzieren darf. Gewonnen hat Apple und deshalb ist John Sugar jetzt ab Freitag auch bei Apple TV Plus zu sehen. Colin Farrell spielt darin die Hauptrolle, einen Privatdetektiv in Los Angeles. Ob der große Hype vorab gerechtfertigt war? Mein Kollege Kai Sarabi kann es uns sagen, der hat John Sugar nämlich schon gesehen. Hallo Kais.
Hallo Gesa.
Worum geht's in der Serie?
Ja, du hast es eigentlich schon so schön gesagt. Es geht um Colin Farrell, der den Privatdetektiv John Sugar spielt, der darauf spezialisiert ist, vermisste Personen aufzuspüren. Und schon in der ersten Szene sehen wir, das ist ein Mann mit besonderen Fähigkeiten, der sehr elegant die bösen Jungs verkloppen kann. John Sugar lebt in Los Angeles. Er hat dort Ruby, die ihn mit Aufträgen versorgt, die sowas wie ja seine Frau im Hintergrund ist. Und sein neuester Fall ist, dass er Olivia finden soll, die verschwundene Enkelin eines Filmproduzenten. Und der Großteil der Serie handelt dann eben davon, wie Sugar die Ermittlungen aufnimmt, in die Unterwelt LAs eintaucht, um eben diese verschwundene Enkelin aufzuspüren.
Und wie das anmutet, das hören wir mal hier in einem kleinen Trailer-Ausschnitt. John Sugar stellt sich vor.
Ein weiterer schöner Tag in Kalifornien. Hier bin ich. Ich bin einer von den Guten. Wobei Gut und Böse immer Ansichtssache ist. John Sugar. Ich bin Privatdetektiv.
Hört sich so ein bisschen nostalgisch an und Kais, beim Stichwort Privatdetektiv, da denke ich geradezu reflexhaft an Männer mit Schlapphüten und cremefarbenen Trenchcoats, die ihrerseits von rauchenden Frauen ins Unglück gestürzt werden. Wie geht die Serie mit solchen Klischees um?
Ja, solche Klischees habe ich tatsächlich auch. Die Serie tut zum Glück nicht so, als hätte sie das Rad neu erfunden, sondern ganz im Gegenteil, John Sugar spielt bewusst mit diesen Klischees solcher Figuren wie Philip Marlowe oder Sam Spade, die ja irgendwie beide von Humphrey Bogart gespielt wurden. Und die Serie bricht sie auch teilweise. Also der Regisseur Fernando Meirelles, den man vielleicht von City of God kennt, für den er mal den Oscar gewonnen hat, der zitiert immer wieder diese Filmklassiker, aus denen die Klischees eigentlich kommen. Und er macht das total schlau, weil er nimmt nämlich einfach tatsächlich Szenen aus diesen Filmen, also kurze Dialogfetzen oder kleine Kameraeinstellungen und montiert die in die Serienhandlung. Und gleichzeitig bricht er diese Erzählkonvention des Privatdetektiv-Genres auch. Also sein Privatdetektiv John Sugar ist kein halbseidener Ermittler mit Hang zum Alkohol wie die Humphrey Bogart-Figuren, sondern es ist ein sehr eleganter Mann mit einem Faible für feine Anzüge, der in einem Nobelhotel unterkommt. Die Femme Fatale heißt in John Sugar Melanie und ist ein gealterter Rockstar und eine trockene Alkoholikerin. Also auch niemand, der jetzt den Augenaufschlag von Lauren Bacall irgendwie imitieren würde, sondern auf eine ganz eigene Art stark ist. Und auch das zynische Menschenbild, das viele dieser alten Krimis propagiert haben, das weicht bei John Sugar einem wesentlich positiveren, zumindest am Anfang. Und selbst dafür, den Detektiv sein Abenteuer aus dem Off kommentieren zu lassen, ist sich die Serie nicht zu schade. Das ist ja so ein bisschen so das Oberklischee des Privatdetektivgenres. Und das Ganze funktioniert wirklich, wirklich gut, bis zu einem Moment in der sechsten Folge, in dem die Serie dann eine Wendung nimmt und tatsächlich erstmal alles vor die Wand fährt.
Oh no, bisher klang das total gut. Was läuft denn da schief?
Ja, das kann ich nicht verraten und das will ich auch nicht verraten, weil das echt ein sehr krasser Spoiler ist. Es gibt, ich deute es mal so ein bisschen an, eine Enthüllung, die für meine Begriffe einfach zu irre ist, um wirklich zu funktionieren. Die Serie wechselt vom Krimi-Genre dann auf einmal ins Science-Fiction-Genre. So viel kann ich, glaube ich, verraten. Das wird ja auch in den ersten Folgen schon mal immer wieder angedeutet. Und das haut einfach nicht hin, weil diese Wendung auf einmal so viel Aufmerksamkeit fordert, dass man für zwei Folgen dann auch irgendwie den Fall auf einmal vergisst, um den es eigentlich gehen soll. Und dann ist dieser Plot-Twist auch dramaturgisch gar nicht so gut gelungen, weil er der Serie erstmal relativ wenig hinzufügt, fand ich. Also das wirkt für mich so, als hätten die Macher da ihren eigenen Drehbüchern und dem Kriminalfall, um den es ja eigentlich geht, gar nicht so richtig vertraut und irgendwie versucht, da noch eine zweite Serie reinzustopfen.
Mich erinnert das ehrlich gesagt gerade so ein bisschen an diese Krimiserie True Detective mit Jodie Foster. Da wurden in die letzte Staffel ja auch irgendwie so übernatürliche Elemente mit reingerührt und diese Mischung aus Science Fiction und Okkultismus, die scheint irgendwie Konjunktur zu haben.
Ja, genau. Gerade bei True Detective und jetzt eben John Sugar war es sehr auffällig. Ich denke, das hat ein bisschen damit zu tun, wie man mit den Erzählkonventionen des Krimis umgeht. Also es gibt ja, glaube ich, wenig Genres, die so klare Regeln haben, wie man eine Geschichte erzählt wie der Krimi. Also es muss immer eine Leiche geben. Bei Agatha Christie ist es immer irgendwie der etwas durchgeknallte Detektiv, der dann eine Reihe von Verdächtigen befragt. Und auch diese Privatdetektiv-Stories sind ja immer irgendwie ähnlich gestrickt. Und natürlich müssen diese Geschichten jetzt irgendwie aufgepeppt werden, weil natürlich der Krimi auch ein Genre ist, das von Überraschungen lebt. Und das Übernatürliche eignet sich da ganz gut, um dem Ganzen einfach so ein Überraschungselement hinzuzufügen. Und im Fall von John Sugar hat es auch damit zu tun, dass der Privatdetektiv ja nochmal in der besonderen Rolle ist, dass er so ein bisschen auch als Beobachter durch die verschiedenen Milieus der Gesellschaft streifen kann. Also er wird ja meistens von den Schönen und Reichen angeheuert und dann führt ihn sein Weg in die kriminelle Unterwelt und in die Schichten und Sphären der Gesellschaft, die von den Schönen und Reichen oft gar nicht wahrgenommen werden. Und für den Detektiv geht es dann auch immer so ein bisschen um die Frage, ob er nicht auch der Versuchung dieser Unterwelt sozusagen erliegt. Und das ist auch eine der Fragen, die in John Sugar eine Rolle spielt. Aber irgendwie ist dann auch einfach erstmal Schluss mit der ersten Staffel, bevor die Serie da richtig ins Erzählen kommt.
Also das klingt jetzt mysteriös und durchaus auch ambivalent. Würdest du sagen, top oder flop?
Also ich würde sagen, trotz dieses Unfalls würde ich die Serie empfehlen, weil sie in den ersten 6 Folgen einfach sehr elegantes, spannend erzähltes und auch einfach sehr zeitgemäßes Krimi-Fernsehen ist. Also der Fall, den John Sugar lösen muss von dieser verschwundenen Filmproduzenten-Enkelin, der bekommt auch relativ so eine MeToo-Dimension. Es geht um sexualisierte Gewalt und das macht auch total Sinn, so einen Fall so aus heutiger Sicht zu erzählen. Und wenn das erste Chaos nach dem großen Plot-Twist dann aufgeräumt ist, dann deutet sich auch eine ganz interessante Richtung an, in die sich die Serie entwickeln könnte. Aber das, fürchte ich, wird sich dann halt erst in der zweiten Staffel zeigen können. Und da wird man ein bisschen Geduld mitbringen müssen.
Sagt Kaiserabi. Und diese besagte erste Staffel, die läuft ab Freitag, den 5. April bei Apple TV+. Wir haben gesprochen über John Sugar. Vielen Dank, Kais.
Sehr gerne.